Hallo zusammen, in der heutigen Folge Goals und Gelaber sprechen wir über viele unterschiedliche spannende Themen. Unter anderem in der News der Woche geht es darum, dass KI-Bewerbungen die HR- und Personalabteilungen immer mehr belasten und es dazu immer größeren Problemen kommt. Hätten wir nicht erwartet. Außerdem gehen wir endlich auf das angekündigte Thema ein, dass SAP die Soft Skills der Mitarbeiter bewertet. Unter anderem sprechen wir im Zuge dessen über den sogenannten Hawthorne-Effekt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, bleibt auf jeden Fall dran. Und geben zum Teil auch Tipps, wie genau man überhaupt Soft Skills der Mitarbeiter bestimmen und bewerten kann und wieso es so wichtig ist, dass es ganz, ganz konkrete Vorgaben dazu gibt. Naja, von A zu B zu Buttons und wieso eigentlich Kinder ihre Kindergärtnerin bewerten sollten, laut Vanessa, hört ihr jetzt in der Folge. Also, viel Spaß.
Goals und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Viktoria Wokri.
Vanessa.
Hi, Vicky.
Na, wie geht's?
Gut.
Mir geht's richtig gut. Okay, gut. Ist nicht so, als ob wir uns heute nicht im Büro schon 10-mal über den Weg gelaufen sind und miteinander geredet haben. Ich dachte, ich frage dich auch hier in diesem Rahmen noch einmal, wie es dir eigentlich geht.
Ja, aber es hätte ja auch sein können. Du weißt, dass ich grundsätzlich mal versuche, einen Cut zwischen meiner privaten und beruflichen Persönlichkeit zu machen. Und hätte auch sein können, dass ich in der Arbeit nicht so gut heute gelaunt war und jetzt aber privat total gut gelaunt bin.
Ja, ich hoffe, du bist ja dann gut gelaunt, weil wir beide hier sind.
Ach so, das auch, ja?
Ja.
Ich bin generell einfach gut gelaunt.
Vielleicht ist es umso besser.
Also, mein privates Ich ist heute sehr gut gelaunt, wahrscheinlich, weil mein berufliches heute nicht so gut gelaunt war.
Ja. Übrigens, weißt du, wer nicht so gut gelaunt ist, anscheinend laut meiner News der Woche?
Nein, wer?
HR-Leute, weil laut einer, also gut, vielleicht sind die nie gut gelaunt, aber naja, ich kenne tatsächlich sehr gut gelaunte HR-Leute, aber es ist anscheinend so, dass immer mehr Bewerber auf KI zurückgreifen, um ihre Schreiben zu formulieren oder aufzubessern. Und bis dahin dachte ich mir so, ja okay, was beschweren sie sich so ungefähr? Und sie nutzen KI, um eine besonders hohe Anzahl an Bewerbungen rauszuschicken, wo ich mir dann auch dachte, okay, und dann kommen wir zu dem nächsten Step, wo ich richtig lachen musste, weil das jetzt zu Problemen bei HR sorgt, wie eine Studie des HR-Unternehmens Remote zeigt, das ist eine globale Studie, weil 73% der Unternehmen haben in den letzten 6 Monaten AI-CVs erhalten, die Falschangaben beinhaltet haben, wo ich mich gefragt habe, wie benutzen die Leute... Sagen die so, schreib mir ein Bewerbungsschreiben für die, ein CV für diese Stelle und sie nehmen nicht ihren eigenen Lebenslauf?
Oder passen es halt gar nicht an?
Ich weiß es nicht.
Hä?
Und warte, und deswegen, weil der Ansturm so hoch ist, müssen 39% der Unternehmen die Zeit verringern, die sie für das Screening einer Bewerbung nutzen, was ja sowieso schon so wenig ist.
Ultra wenig.
Ja, ich weiß. Und jetzt wissen sie es. Also 39% müssen es nochmal runterschrauben, weil einfach die Masse an Bewerbungen durch KI so erhöht wurde und zum Teil so viele schlechte Bewerbungen dabei sind, die einfach nicht passen. Und manche haben jetzt angefangen, die Stellenausschreibung noch viel detaillierter zu machen, als eigentlich davor, um noch mehr Leute auszusieben.
Okay, aber ich verstehe das nicht. Also ich verstehe, glaube ich, gerade diese Denkweise von den Personen nicht, die das machen. Also ich würde es vielleicht noch minimal, sagen wir jetzt mal beim, was fällt mir jetzt gerade ein, eine Ausbildung. Da würde ich noch verstehen, weil Ausbildung, die sind, das ist das falsche Wort, aber die sind genormt. Das heißt, da unterscheidet sich das auch pro Unternehmen nicht. So, ob du jetzt, keine Ahnung, was nehmen wir jetzt, Hotelfachfrau, Hotelfachmann wirst, das ist, würde ich jetzt mal sagen, in den meisten gleich. Da kannst du 7, 8, 9, 10 Bewerbungen machen und tausch halt das Unternehmen aus. Aber eigentlich ist das so ungefähr das Gleiche. So, da verstehe ich das noch, wenn man das macht.
Also Einstiegsjobs, so grundsätzlich.
Genau.
Nach
also
der
die
Uni
halt wirklich
oder nach der, nach der Ausbildung
ja.
Oder sowas, wo du, oder so grundsätzlich Junior-Einstiegslevel.
Ja. Aber auch da, ist, also ob ich jetzt, keine Ahnung, sagt man, ein Projektmanager bei einem, weiß ich nicht, Großhandel bin, ist ein Unterschied. Oder ob ich ein Projektmanager vielleicht bei irgendeinem Bauunternehmen bin.
Aber ich verstehe auch nicht, wie der CV falsch sein kann. Du weißt doch, was du gemacht hast in deinem Leben. Ja, und vor allen Dingen,
also ich frage mich auch, also so wie dumm kann man sein, weil ich meine, das ist ja im Endeffekt, zählt das nicht schon so ein bisschen unter Urkundenfälschung, wenn du da Sachen angibst, die gar nicht stimmen? Das ist am Ende so plötzlich so ein anderes Alter angegeben.
Ja, und spätestens, wenn du halt dann anfängst zu arbeiten, merkt man ja, was du da...
Also ich verstehe gar nicht, was willst du plötzlich, warst du auf einer anderen Grundschule oder was? Also,
who knows?
Ich verstehe auch nicht.
Das ist auch schon, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, ich frage mich auch, wie das rausgekommen ist, dass die falsche, haben die dann angefangen, alle Grundschulen zu googeln und das war dann so eine halluzinierende KI, die da irgendwelche Sachen, so, keine Ahnung, die Pippi Langstrumpf Grundschule.
Ja, oder ich meine, du gibst doch dann auch, also du schickst ja auch zum Beispiel dein Abschlusszeugnis mit. Also je nachdem, was für einen Abschluss du hast, ob das jetzt, keine Ahnung, Bachelor, Master, Ausbildung, keine Ahnung, Techniker, was weiß ich, dann, wenn da draufsteht, keine Ahnung, du hast die Ausbildung in dem und dem Bereich mit der und der Note abgeschlossen und in deinem Lebenslauf schreibst du plötzlich was komplett anderes, weil die KI das nicht weiß.
Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin da komplett, bei der bin ich raus und dann dachte ich mir so, okay, interessante News muss ich einfach mitbringen.
Okay, dann tu mir aber die HRler auch wirklich leid, weil das ja wirklich, also Pain.
Ja, komplett. Also ich verstehe, egal. Aber... wenn wir dann dazu kommen, dass spätestens, wenn diese Person eingestellt wird, also erstens, wenn sie zum Vorstellungsgespräch kommen und es dann weird ist, ist ja schon
ein anderes Foto, so KI-generiertes Foto von einer komplett anderen Person und das ist man gar nicht.
Oh mein Gott, das wäre so witzig. Nee, also das und dann, aber wenn du all das geschafft hast, dich mit KI reinzufaken in etwas, was du nicht kannst, dann wird ja spätestens, und jetzt kommen wir zu meiner perfekten Überleitung zu unserem Hauptthema, bei der Mitarbeiterbewertung wirst du ja dann darauf angesprochen werden, dass du einfach die Performance nicht erbracht hast, die du eigentlich hättest erbringen sollen.
Ja, dafür gibt es ja auch Probezeit.
Ja, natürlich.
Also ich kann ja nicht Skills angeben, die ich nicht habe. Und dann, wie gesagt, wird hoffentlich in der Probezeit klar, dass die Person es nicht kann. Und dann wird normalerweise ein Arbeitsverhältnis auch relativ schnell wahrscheinlich beendet.
Ja, ich habe so das Gefühl, manche Leute, die, wenn du dich gut genug darstellst, kommst du weit.
In Berufen, ja, aber keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, so, keine Ahnung, bist Physikerin.
Oh mein Gott, stell dir vor, ich sag so, ich bin Software Engineer.
Ja?
Und ich fake mich durch so das Assignment irgendwie mit irgendeinem Programmierding, weil ich halt sag so, ich will ein Traineeship oder irgendetwas. Oder sagen, okay, ich könnte mich nicht mal. Glaubst du, auf welches Level Software Engineer könnte ich mich mit KI faken?
Also, ganz easy, Praktikant, check. 100%. Auf jeden Fall.
Okay.
Sagen wir mal, Werkstudentin, ja, würde ich auch noch sagen, check. Da habe ich auch schon alle Level, glaube ich, so ein bisschen so, das variiert ja krass. Also, so. Auch auf jeden Fall, ich glaube sogar auch Traineeship, weil da wird ja teilweise auch gar nicht so crazy viel erwartet.
Nee, eigentlich nicht.
Also so im Sinne von, du sollst ja auch im Traineeship das auch vieles lernen.
Ja.
Junior, boah, könnte ich mir je nach Unternehmen vorstellen, dass es tricky wird. Ich glaube, ab und an wird es tricky.
Oh, warte mal ganz kurz.
Für die uns nicht übrigens mit Video anschauen, Vicky ist kurz überfordert mit ihrem Tisch.
Nein, Vicky hat nämlich festgestellt, dass ich hier, das ist jetzt, das tut mir für alle Leute, die uns hier hören, ohne Video, ne? Aber ich merke gerade, dass ich so ganz komisch von der Seite angeschrien werde und ich habe überlegt, ob ich einfach meinen Laptop ein bisschen umschiebe, hier live bei der Aufnahme, weil...
damit du besser
beleuchtet bist. Ja, damit es nicht so komisch... Ja,
okay, jetzt bist du sehr Scheinwerfer in your face.
Genau, und das machen wir nochmal ein bisschen anders.
Hier nehmen wir jetzt nochmal gleich die Möglichkeit und machen Sponsoring bei Spotify. Könnt ihr das eigentlich auch immer als Video anschauen und natürlich auch auf YouTube.
Yes, und auf TikTok teilen wir kleine Snippets.
Ja.
Wer weiß, ob dieses Snippet es schafft, aber falls ihr wissen wollt, wie mein Hintergrund aussieht und wie wir normalerweise aussehen, schaut doch einfach mal rein.
Ja, ich finde auch manchmal ist es angenehmer, wenn man Leute auch sieht. Es gibt Podcasts, die schaue ich mit Video und manche schaue ich, höre ich nur so rum.
Ja. Ich glaube, ich schaue nur Videos, wo irgendwelche Celebrities vorkommen.
Ja. Oh, da aber auch interessante Frage. Kannst du irgendwann den Switch zu Video machen? Okay, Beispiel, du hörst den einen Podcast, den hörst du immer. Ja. Die haben aber kein Video. Und du hörst es immer und du siehst auch auf dem Logo nicht, wie die Leute aussehen. Du hast es auch nicht gegoogelt, weil warum? So, und dann fangen die plötzlich mit Video an. So, und dann hast du mal festgestellt, dass die Personen ganz anders aussehen, als du dir das vorgestellt hast. Und du findest nicht, dass die Stimmen zu den Personen matchen. Könntest du dir dann die Videos anschauen? Würdest du dann den Switch machen?
Ich habe sogar ein Beispiel.
Oh,
ich liebe den Alles-Gesagt-Podcast. Ich habe den aber gehört angefangen. Und überhaupt nichts gegen die zwei Personen. Also ich meine, hier, was war es? Jochen Wegner und Christoph Arment, genau, von Zeit.
Sorry, ich war gerade, ich hing, aber ja.
Aber ich finde, deren Stimmen passen überhaupt nicht dazu, wie sie aussehen. Und also ich mag ihre Stimmen wahnsinnig und sie sehen natürlich wahnsinnig gut aus, falls sie das hier jemals hören. Aber es hat für mich einfach nicht so richtig gematcht und ich kann mir die nicht anschauen.
Ja. Ich kann nicht total nachvollziehen. Ich hatte das tatsächlich bei Zeitverbrechen mit Sabine Rückert und jetzt ist mir der andere Name entfallen, aber Zeitverbrechen-Podcast in der ursprünglichen Besetzung, die ja ab und zu switcht. Ich habe auch ein bisschen länger schon nicht mal reingehört. Aber
bei Fest und Flauschig hatte ich das Problem nie, weil die einfach so prominent auf dem Cover
sind. Genau, die waren schon so präsent, da kanntest du eigentlich eher erst.
Die haben ja keinen Videopodcast,
genau.
Aber so grundsätzlich,
ja.
Ich kenne halt die Gesichter. Oder auch so bei, keine Ahnung, bei, ich meine, bei Kaulitz Hills, ja, selbstverständlich weiß ich, wie Tom und Bill Kaulitz aussehen. Aber so dieser Schiff von, ich höre nur und dann sehe ich die Person, das ist immer weird.
Ja, deshalb finde ich es auch ganz doof, wenn die dann nicht ihre Gesichter auf dem Podcast-Logo haben, weil dann kann man sich das erst richtig. Da habe ich dann manchmal eher so, okay, wer ist jetzt wer?
Ja,
also so, dass du es dann manchmal nicht weißt und nicht zusetzen kannst. Aber ja, so viel kurzer
Einschub
dazu.
Genau, okay. Und jetzt? Aber jetzt das ist los. Ja auch, ich finde, miteinander reden können und so weiter. Ich versuche gerade die shittieste Überleitung der Welt.
Du kannst auch einfach einsteigen. Wir machen keine shitty
Thema
Überleitung.
Soft Skills. Let's go. Okay, let's go. Ich habe ja in der Intermezzo-Folge für Hörer, die hier tatsächlich zuhören, habe ich ja auf die SAP-News hingewiesen, dass die jetzt ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben, weil sie ein neues Bewertungssystem für so Leistungsbewertungen von ihren Mitarbeitern haben und dazu auch Soft Skills jetzt bewertet werden mit so einem Farbschema. Ob du kollegial bist, gut mit anderen zusammenarbeitest und so weiter und so fort. Und es hat ja ziemlich für Schlagzeilen gesorgt und ich habe das gelesen und in meine erste Reaktion war auch so, was? Sie wollen Persönlichkeiten bewerten? Gut. Kann man jetzt eigentlich sagen, was man will? Ich habe diesen Bewertungsbogen auch zum Beispiel noch nie gesehen von SAP. Das ist ja auch ein sehr großes Unternehmen mit sehr viel HR und sonstigem. Ich nehme jetzt nicht an, dass die da irgendwelche Mobbing-Verfahren etablieren, die dann an die Öffentlichkeit kommen.
Lügendetektor.
Oh mein Gott. Egal. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay. Was ich aber viel interessanter fand, war dann die Frage, was es eigentlich überhaupt mit uns macht, wenn wir wissen, dass wir bewertet werden. Ob es für uns einen Unterschied macht als Menschen, wenn wir wissen, okay, es gibt, keine Ahnung, vielleicht mal ein Jahresgespräch, aber das ist relativ unstrukturiert, man setzt sich halt zusammen, redet ein bisschen miteinander oder wenn du weißt, in regelmäßigen Abständen wird meine tatsächliche Arbeit evaluiert und ich kann aber auch Feedback zurückgeben.
Mhm.
Und dann habe ich mal so, weißt du, als ich angefangen habe zu recherchieren, dachte ich so, boah, ich werde jetzt irgendwelche psychologischen Traumata, die mit Studien belegt wurden, aufdecken, wie wir Menschen in einem System, in dem wir bewertet werden, nicht uns entfalten können. Habe ich leider nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe und ganz interessant fand, war, und davon hatte ich schon gehört, nämlich dem sogenannten Hawthorne-Effekt. Kennst du den?
Nein.
Er
klingt schon smart.
Ich weiß nicht, aber der Hawthorne-Effekt ist ein betriebswissenschaftlicher Begriff, der beschreibt, dass sich Menschen, wenn sie beobachtet werden, eben anders verhalten am Arbeitsplatz. Es wurde 1920, also in den 1920er Jahren, in den Hawthorne-Werken in Illinois, also wurde das Experiment durchgeführt und demnach steigt die Produktivität, wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden. Mhm. Das wurde in vielen, also Disclaimer, es konnte nicht immer repliziert werden. Es ist so eine von diesen Mythen, die sich viel halten und Studien, die einmal durchgeführt wurden und dann immer wieder zitiert werden und immer wieder zitiert werden in unterschiedlichsten Begebenheiten, was aber nicht so 100% stimmt. Das ist wie dieses eine Experiment,
Hast du das schon mal gehört? Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt nochmal heißt, wo diese ein Gefängnis nachgespielt wurde und dann Wärter, Gefängnisinsassen.
Oh, das wollte ich unbedingt angucken. Unbedingt.
Ah ja, stimmt, da gibt es auch einen Film. Nee, aber das ist ja tatsächlich eine echte Studie, die auch durchgeführt wurde.
Ja, aber da gab es auch noch eine Doku, wo die das, also wo das nochmal das Experiment gemacht wurde. Also nicht ein Spielfilm, sondern ein, wo die das nochmal machen, das meine ich.
Ja, ja. Und das Problem ist nur, dass das war ja falsch. Also im Sinne von, es wurde viel, also das war tatsächlich nicht so. Ich kann da nur empfehlen, grundsätzlich ein Buch, das heißt im Grunde gut. Und da wird
das habe ich mir jetzt erst gekauft.
Ja, musst du unbedingt lesen. Und da gehen die tatsächlich auch darauf ein, weil dieser Mythos dieses Experiments, und wir schweifen hier komplett ab, ist ja, dass wir Menschen, wenn uns die Macht gegeben wird, über andere zu bestimmen, diese Macht ausnutzen.
Ja.
Und weil sie die Gefängniswärter gegenüber den Insassen, auch wenn sie vorher eigentlich so ganz normale Menschen waren, dann anfangen, so sie zu schikanieren oder sonstiges.
Das ist glaube ich dieser Gruppenmacht-Effekt
dann. Und dieses Experiment hat große Schlagzeilen gemacht und sonstiges. Und egal wie oft es widerlegt wurde und nicht repliziert werden konnte, es ist einfach so, jeder hat schon mal irgendwie davon gehört oder die meisten Menschen haben schon davon gehört. Und das ist anscheinend, das hat mich daran erinnert, als ich über den Hawthorne-Effekt gelesen habe, weil die Thesen sind so, okay, wenn Teilnehmer wissen, dass sie an einer Studie teilnehmen, ändert sich ihr Verhalten. Sie fühlen sich besonders, wenn sie beobachtet und bewertet werden. Und sie fühlen sich insbesondere von der Führung besonders beachtet. Und lustigerweise, egal was man sagen kann über, stimmt das jetzt so, weil zum Beispiel wurde da nicht unter, viele Faktoren wurden nicht beachtet, wie sind die Leute jetzt wirklich produktiver geworden, weil sie beobachtet wurden oder weil sie in einen stilleren Raum gesetzt wurden, wo sie in Ruhe arbeiten konnten, wo die Lichtfelder nicht waren oder sonst. Weißt du, so. Okay. Und dann aber, was ich ganz lustig fand, war, dass infolge des Hawthorne-Effekts das sogenannte Human Relations am Arbeitsplatz mehr in den Fokus gerückt ist und nicht so dieses so, also einfach den Menschen als Arbeitsmaschine zu sehen, sondern quasi die zwischenmenschlichen Beziehungen mehr in den Vordergrund gerückt sind, was ja auch cool ist. Und grundsätzlich in einer langen Folge von Untersuchungen und Studien, bla bla bla, was weiß ich, Psychologie, Soziologie, kam eigentlich heraus, Feedback ist wichtig.
Wow.
Weil wenn du quasi das Gefühl hast, Leute schauen dir bei der Arbeit zu, nicht nur um dich zu kontrollieren, sondern quasi, also doch auch um, weil wenn du zum Beispiel einfach in ein Vakuum arbeiten würdest und du wirst, niemand würde sich überhaupt dafür interessieren, was du tust und wie du es tust.
Ja,
und
ich glaube, es hätte durchaus Auswirkungen auf die Produktivität. Ja,
und auch hätte es, und ob es, was für eine Wirkung es auf das Unternehmen hat, was du tust, hat ja schon einen Einfluss darauf, wie du arbeitest. Und
ja, ich glaube, die wenigsten Leute würde das nicht irgendwie verändern.
Also wenn ich wüsste, meine Führungskraft ist komplett egal, was ich tue, niemand weiß, sieht und hört, was ich mache und ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie irgendetwas hier voranbringt, dann wäre ich auch einfach unmotiviert.
Es erinnert mich immer an eine Geschichte und ich weiß bis heute tatsächlich nicht, ob die wirklich stimmt. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt und seitdem hat sich das eingebrannt, aber ich habe das auch nie recherchiert. Aber die Geschichte war irgendwie so, dass es eine Person gab, in meiner Erinnerung vermutlich in den USA, weil da kommen immer so crazy Stories raus, dass eine Person irgendwie jahrelang gar nicht mehr gearbeitet hat, ist nicht mehr ins Büro gefahren, hat nichts gemacht, keine E-Mails verschickt, keinen Anruf, hat wirklich einfach gelebt, als glaube ich, wäre die Person schon in Rente. Also es war wohl auch im Alter schon relativ nah dran, aber hat Jahre davor schon nicht mehr gearbeitet und es ist niemandem aufgefallen. Es ist erst aufgefallen, als die Person eigentlich in Rente geschickt werden sollte und die sich gefragt hat, wo die Person eigentlich ist.
Wer war deren Manager?
Ich habe mich auch gefragt, ich finde das einfach wild, und wie das passieren kann.
Also hier geht es ja auch gar nicht um, und ich habe es dann versucht, positiv zu sehen, weil am Ende ist ja so eine Leistungsbeurteilung auch eine Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Ja. Und das ist ja super wichtig.
Total.
Und ich will ja auch, dass meine Arbeit irgendeine Bedeutung hat. Und das ist halt die direkteste Person, die mir dieses Gefühl und dieses Feedback geben kann, ist ja meine Führungskraft.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass du gut daran bist, Feedback zu geben? Hast du das Gefühl, dass du auch immer auf dem Schirm hast, was dein Team macht?
Nee. Also ehrlicherweise, ob ich gut bin, Feedback zu geben, das kann wahrscheinlich mein Team sagen.
Ich meine einfach nur so von deinem Gefühl. Also findest du, dass auch das Feedback, das du gibst, gut ist?
Also ich versuche es zumindest. Mhm. Ich versuche immer schön, also ich setze mich halt auch vor diesen Gesprächen immer sehr lange hin. Beziehungsweise ich bin auch so, ich hab so Kärtchen, wo ich auch immer wieder so Notizen mir mache, was mir halt auffällt. Weil das ist halt das Problem. Ich kriege nicht immer alles mit und im Laufe eines Jahres passiert vieles. Mhm. Aber insbesondere, wenn ich irgendwie Feedback sehe, okay, das ist cool gelaufen, dann mache ich mir eine Notiz. Wenn ich mir denke, okay, das ist also gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, das könnte man verbessern. Im Laufe des Jahres verändert sich das auch, weil ich gebe natürlich nicht nur einmal im Jahr Feedback, sondern sage dann auch so im Laufe des Jahres, vielleicht solltest du, ich versuche es aber immer positiv zu formulieren, weil ich einfach das ist tatsächlich meine größte Schwäche, ich bin ein People-Pleaser und ich habe ein Problem damit, Leuten zu sagen, dass sie etwas schlecht machen. Deswegen auch für mich selber versuche ich es immer so zu formulieren, dass sie doch das tun sollten, um das noch zu verbessern. Also ich würde,
ja. Also ich finde es aber tatsächlich ganz kurz, also vielleicht als Gegenfrage, ich finde es fachlich einfacher, Feedback zu geben, als, ich sage jetzt mal charakterlich, also wenn Leute so Charakterzüge zeigen oder so in ihrem Verhalten irgendwas sind, wo man sagt, da gibt man halt Feedback und das ist ja dann, also manchmal auch ein bisschen vielleicht Negatives, das finde ich irgendwie schwieriger. Hast du das ähnlich?
Ja, und jetzt kommen wir zu, weil dann habe ich das gegoogelt, weil ich mir dachte, okay, also grundsätzlich kann man ja sagen, meine Meinung wurde sogar ein ganz kleines bisschen geändert. Ich finde so regelmäßige Gespräche, es muss nicht immer nach einem Fragebogen sein, aber dass man einfach weiß, hey, was habe ich gearbeitet? Arbeite ich das gut? Arbeite ich das schlecht? Kann ich etwas verbessern? Und ich bin auch immer ehrlicherweise dankbar für Verbesserungsvorschläge.
Ja.
Ich gebe auch immer Verbesserungsvorschläge, auch wenn ich sie sehr positiv formulieren oder versuche. Vielleicht finden, ganz ehrlich, keine Ahnung, vielleicht finden meine Mitarbeiter auch nicht, dass ich das positiv formuliere. Du kannst ja immer, es ist ja auch immer ganz anders, wie jemand das wahrnimmt. Irgendwann habe ich einfach beschlossen, weißt du was, ich versuche es für mich so positiv und klar zu formulieren, dass ich damit zufrieden wäre. Und wenn dann irgendwie Rückfragen und sonstiges kommt, dann diskutiere ich da auch gerne und gehe mehr ins Detail und sonstiges und versuche es bestmöglich zu erklären. Aber am Ende ist es halt immer, finde ich, bei diesen Mitarbeitergesprächen so schwierig, weil das, was du sagst, kommt halt kann immer anders bei einer Person ankommen und du kannst nicht kontrollieren, wie es ankommt. Du kannst nur versuchen, es so gut strukturiert wie möglich und neutral irgendwie rüberzubringen und es halt nie persönlich zu machen. Also ich versuche es niemals niemals irgendwie persönlich werden zu lassen.
Ja, aber das finde ich halt gerade bei diesen Sachen, die halt, ich nenne es mal charakterlich, sind super schwierig, weil das ist immer persönlich. Also du greifst ja in dem Fall schon die Person an. Wenn du sagst, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? Keine Ahnung, du bist zu unfreundlich. Keine Ahnung, irgendein Beispiel.
Voll. Das ist auch super schwierig. Oder wenn jemand irgendwie, weißt du, so, ich finde, ein kollegiales, offenes Arbeitsumfeld ist immer wichtig. Aber ich finde, manchmal schlagen Leute über die Stränge, was so Kommentare angeht irgendwie mit unterschiedlichen Personen etwas zu salopp reden, obwohl das irgendwelche ich sage nicht, dass du das nicht machen sollst. Ich finde, in einem Unternehmen sollte man locker auch miteinander reden können und jede Meinung zählt und sonstiges. Aber ich glaube, man muss trotzdem innerhalb dieser Struktur wissen, mit wem rede ich hier gerade über was.
Ja, absolut.
Und manchmal, gerade bei jüngeren Leuten, glaube ich, ist das nicht so präsent. Und das war bei mir genau dasselbe. Und
ich finde, das kommt immer drauf an. Ich glaube, das ist auch das tatsächlich, wo ich im Feedback manchmal merke, wenn man selber diese Eigenschaft nicht bei sich hat und auch teilweise nicht so ganz dadurch nachvollziehen kann, warum andere Leute das haben, finde ich es immer schwieriger. Weil wenn du jetzt sagst, okay, du kannst es nachvollziehen, weil du warst früher dann auch ein bisschen so salopp und hast vielleicht eher mal so einen Kommentar irgendwie genannt.
Ach so, nein, ich war komplett verängstigt.
Ah, okay,
ich
fand's
gut, wenn mir jemand gesagt hat, mit der Person kannst du auch normal reden.
Okay, also, nein, weil ich meine, finde das nicht so.
Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das halt auch nie in meinem Leben, hätte ich mich manche Sachen getraut.
Nein, und da denke ich mir manchmal so, was ist los bei dir?
Und dann will man aber halt auch dieses Selbstbewusstsein natürlich nicht kaputt machen.
Genau,
weil
also
ich bewundere
ein ganz schmaler
das auch.
Grad.
Ja. Es ist halt so ein super schmaler, genau.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt zur Bewertung von Soft Skills wie bei SAP. Und dann dachte ich so, okay, weil das ist ja super schwierig. Wie machen die das bitte, ohne dass die Leute sich persönlich angegriffen fühlen, ohne dass du genau das, was du halt machst, Soft Skills wie Kommunikation, Kommunikationsstil, Proaktivität, Kollegialität, Teambereitschaft. Wie zum Teufel bewertest du das, ohne dass es eskaliert?
Boah, finde ich super, super schwierig, das zu bewerten, weil ich auch immer, ich glaube, das ist auch zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach, weil eine SAP ist ja auch ein globales Unternehmen. So, da hast du auch schon mal das Problem, dass wahnsinnig viele Kulturen zusammentreffen. Ja. Und es gibt aber auch viele Kulturen, die Angst haben, dann ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst haben, dass es wieder negativ auf sie zurückkommt. Und ich würde auch sagen, dass im Arbeitsverhältnis ein größerer Teil diese Angst hat. Gerade umso vielleicht juniorigerer du bist, umso eingestiegen. Ich glaube, umso mehr du vielleicht in eine Führungsetage kommst, vielleicht bist du dann eher so ein bisschen, manche Leute sind da ein bisschen zu ego-driven und zu ellenbogig, aber ich glaube, dass es ein wahnsinnig großes Problem ist, dass du das bewertest, weil du wirst dieses Feedback nicht zu 100% bekommen. Wenn, dann muss es die Führungskraft machen und wirklich so das untereinander bewerten. Das sehe ich noch ein bisschen. Aber da ist es auch total schwierig, weil die Person ja auch nicht immer alles mitbekommt. Es kann ja sein, dass, keine Ahnung, Person A und B vor der Führungskraft immer total nett sind und parallel, wenn die Führungskraft nicht da sind, dann, keine Ahnung, auch in Meetings, wo die sich regelmäßig irgendwie ein Bein stellen und du es nicht mehr kommst.
Deswegen finde ich zum Beispiel, ich weiß, dass super viele in Deutschland das nicht so cool finden, aber ich finde diese 360-Reviews immer gut, dass du quasi deinen Mitarbeiter fragst, hey, was sind deine Main-Stakeholder, mit denen du am meisten zusammenarbeitest, und die dir das sagen und du dann mit denen quasi einfach sprichst. Und dann einfach sagst du, hey, gib mir mal Feedback. Weil wenn du so 4 Personen zu einer Person befragst, die meisten Leute sind ja auch nett. Und ich würde das auch immer in Relation sehen, weil wenn ich schon, ich kenne ja die meisten Pappenheimer, wenn ich schon weiß, die Person ist besonders kritisch und der und Ding, dann, und ich weiß, wir sind da meistens nicht einer Meinung, in der Beurteilung dieser Meinung mache ich das dann so ein bisschen, denke ich mir so, okay. Also du musst es halt dann immer auch gut einschätzen können. Ich würde nie etwas, was jemand sagt, wenn es sehr emotional ist oder ein bisschen too much, sofort als bare Münze nehmen. Nee. Weil das ist dann wieder so, es ist halt, aber du kriegst halt so einen Blick besser, wie die Arbeit von jemandem wahrgenommen
aber
wird.
Aber auch da glaube ich, also wäre manchmal vielleicht ein Tool, wo auch du das als Führungskraft für deine Mitarbeiter anonym von den Personen bekommst, auch nicht schlecht. Klar, dann fehlt dir so ein bisschen diese, okay, Einsortierung, okay, das ist jetzt Person Y und die sind mal super kritisch. Klar, das kannst du dann nicht mehr machen. Aber ich glaube, dass dann mehr Leute auch wirklich offen und ehrlich sagen würden, was sie denken. Weil ich glaube, Leute haben einfach immer Angst, dass das negativ auf sie zurückfällt. Also grundsätzlich, glaube ich, immer.
Natürlich. Ja. Weil wir sind ja in einem Umfeld, in dem wir beobachtet werden und bewertet werden. Aber was ich dann gefunden habe, was ich ganz cool fand, ist, von der Personalwirtschaft haben die so ein bisschen so einen Infoartikel rausgebracht, den ich tatsächlich sehr gut fand. Da haben sie Tipps gegeben, wie man Soft Skills bewerten kann. Und wie man quasi wie HR-Leute und das Unternehmen, Führungskräfte dabei unterstützen können. Und das sind Tipps. Ich verpacke das als Tipp der Woche, Leute. So.
Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, dass wir das gleich als Tipp mit drin haben.
Effizienz. Nummer 1, man sollte Soft Skills in konkrete Verhaltensweisen aufschlüsseln, die auch bewertet werden. Weil wenn es heißt, wie arbeitet der Mitarbeiter? Da kannst du halt so viel sagen. Da kannst du auch auf so Sachen, die halt.
Da kannst
du
ja alles erzählen.
Ja, genau. Da kannst du dann sogar anfangen, so, ja, weiß ich nicht. Mir gefällt dein Ton manchmal. So komplett unspezifisch. Also ich finde halt auch Führungskräfte, und es gibt ja auch welche, die sind jetzt einfach nicht so, keine Ahnung. Die sind halt direkter als wir. Mhm. Die brauchen dann vielleicht ein bisschen Eindämmung.
Ja. Ja, finde ich aber gut, dass es da ein bisschen so, wie heißt das? Oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
So Leitplanken.
Ja, genau. Das ist so Leitplanken. Genau. Find ich gut.
Also, dass das wirklich so definiert wird hier, was bewerten wir hier überhaupt? Ist es Proaktivität in der Kommunikation? Ist es irgendwas anderes? So, was genau sind überhaupt, was interessiert uns
an Soft Skills.
Vor allen Dingen, dann stellst du auch sicher, dass bei jeder Person exakt die gleichen Soft Skills bewertet werden.
Genau, finde ich richtig gut.
Bei jeder Person irgendwie was anderes, was ja durchaus dann passieren kann.
Ja, so, Nummer eins. Mhm. Dann,
Nummer
zwei. Genau, dann quasi, dass eben Führungskräfte auch so Musterlisten bekommen, was sie bewerten können, so wirklich an die Hand gekriegt. Und dann auch, wie man, also Führungskräfte schulen, wie man diese Soft Skills gewichtet.
Mhm.
Zum Beispiel, was bedeutet, wenn du eine Skala gibst oder sowas, was bedeutet das? Und quasi ganz konkret.
Aber dann kannst du auch quasi jeden Soft Skill unterschiedlich gewichten. Das heißt, keine Ahnung, wenn der eine irgendwie viel wichtiger für das Unternehmen ist und für das Miteinander als der andere. So was wie, keine Ahnung, in einem Unternehmen, wo es vielleicht irgendwie flexible Arbeitszeiten gibt, ist vielleicht dann Pünktlichkeit vielleicht nicht so wichtig wie was anderes.
Ja, eben. Mhm. Und dann auch, dass die Führungskräfte diese Beurteilungskriterien offenlegen müssen im Gespräch.
Mhm. Das ist aber auch gut, wenn das wirklich auch im Unternehmen überall gleich ist und nicht wieder pro Team sich und Führungskraft sich unterscheiden.
Genau. Also
ich glaube, das wäre richtig gut, wenn du das dann mit reinbringst.
Übrigens grundsätzlich diese, ich habe irgendwo gelesen, ich muss mal schauen, ob ich das nochmal verlinken kann, ich habe irgendwo gelesen, dass dieses Bewertungs, also grundsätzlich diese Bewertungsschemata werden in, da musste ich so lange, ich musste so an uns denken, in so von Menschen mit einem bestimmten Leistungsgedanken besser aufgenommen und so mit wirtschaftlichen Denken als von Leuten, die im sozialen Bereich zum Beispiel auch arbeiten oder so.
Ja, aber das verstehe ich auch, weil ich glaube, da hast du das, also ich glaube, es ist auch immer leichter, das anzunehmen, wenn du auch wirklich sagst, gut, ich habe halt auch wirklich, ich arbeite auch in einem Bereich, wo ich wirklich auch Ziele erreichen kann. Also ich nehme jetzt einfach mal, ja, gerade irgendwas im sozialen Bereich, wo du, keine Ahnung, irgendwie vielleicht eine Pflegekraft oder so, da hast du das ja nicht so, dass du sagst, keine Ahnung, heute habe ich 10-mal einer Person geholfen. So, ja.
Aber am Ende halt schon, weißt du, und
ja,
ich finde das halt dann so schwierig. Und dann muss ich auch sagen, dann schlagen auch bei mir so zwei Herzen mit, ja, okay, wir wollen alles quantifizieren und alles irgendwie messbar machen und sonstiges. Aber auf der anderen Seite fehlt dann halt auch.
Ja. Aber ich glaube, gerade im sozialen Bereich und gerade auch so im Pflegebereich, die haben ja schon so krass viele Sachen, die auch jeden Tag machen müssen. Und gerade so auch Dokumentation und sowas, die ja so krass viel Zeit nehmen. Aber dann finde ich, da ist teilweise dann die Gewichtung gar nicht, dass es vielleicht teilweise auch viel wichtiger und viel essentieller für den Job ist, dass sie sich auch mal hinsetzen mit den Leuten und ein Gespräch mit denen führen. Aber das wird dann nicht so gesehen. Und ich glaube, das ist in so sozialen Bereichen einfach, da ist nicht so der Raum für, wie in der Wirtschaft, in der wir sind, wo es einfach wirklich krass einfach auch nach Revenue geht und wir müssen mehr Umsatz und es muss generell einfach mehr Gewinne, höher, schneller, weiter am Motto sein.
Ja. Und da kannst du halt auch super viel am Ende messen.
Genau.
Und
genau.
Es geht nicht so viel verloren, um ehrlich zu sein. Weil am Ende ist halt dann wirklich die Arbeit auch gut, wenn du sie halt messbar gut hast. Wenn du sagst, okay, mein Gott, Pflegekräfte müssen x Patienten am Tag pflegen und irgendwelche Schlüssel erfüllen und sonstiges, dann geht halt am Ende, ist dann der Patient wirklich glücklicher?
Genau, das ist halt die Frage. Da müsstest du dann wahrscheinlich Umfragen machen bei den quasi Patienten oder, oh mein Gott, ich stelle mir das richtig witzig vor, im Kindergarten. So, du bist im Kindergarten, bist Kindergärtnerin und dann wird irgendwann so, keine Ahnung, so alle quartalsweise, wenn wir wieder an Wirtschaft denken, werden so die Kinder befragt zu so gewissen Punkten, wie zufrieden sie mit ihren Kindergärtnerinnen sind und Kindergärtnern. Und dann so, keine Ahnung, wer so die ist, mit der sie am besten klarkommt. Ich stelle mir das so witzig vor bei Kindern.
Oh mein Gott, wenn es die Leistung, aber okay, gut.
Aber es ist ja auch einfach so, wie sympathisch
du bist. Vanessa, das ist jetzt auch andersrum.
Okay.
Das ist jetzt andersrum, weil das wäre ja eine Peer-Performance-Video.
Ja, natürlich ist das andersrum, aber das ist ja quasi.
Das wäre das 360-Prinzip.
Ja, aber du musst es ja so sehen, dass am Ende, also ja, ich verstehe gerade voll deinen Punkt, aber bei uns ist ja am Ende, keine Ahnung, zum Beispiel auch auf unseren Job, Reichweite. So, wir haben Reichweitenziele und da müssen sie erreichen. Und wenn du
Kindergärtnerin bist, ist ja auch dein Ziel, dass die Kinder happy sind, dass die gerne in den Kindergarten gehen. Also ich kenne mich jetzt in
ist
dem Beruf nicht so aus.
Ist das das Ziel?
Am Ende sind das ganz wichtige pädagogische Ziele, die sie haben. Ich mache das jetzt gerade ganz simpel, weil ich mir das witzig in meinem Kopf vorstelle, wenn man dann die Kinder befragt.
Also, du möchtest Kinder befragen,
ich fände das lustig,
sie ihre Erzieher... Ganz ehrlich, ich glaube, die meisten würden irgendwie so komplett...
Glaube ich nicht. Nee, Kinder sind so gemein.
Ja, natürlich, aber die würden sowas sagen, wie die riecht nach Popel.
Ja, genau.
Wow, also, danke, Kevin.
Also ich glaube, du kannst im sozialen Bereich auch das machen, aber du musst... Das Problem ist, dass du hast nicht 360 und wirklich quasi diese Smart-Ziele, die ja auch viele dann haben, weil das ist eins. Oftmals.
Ja.
Das ist das Problem, dass du dann, dass es zusammengefasst ist. Dass deine eigentlichen Ziele an Menschen hängen. Ich glaube, das ist das. Warum ich glaube, dass das im Sozialen manchmal gar nicht so angenommen wird. Keine Ahnung, oder auch wenn du irgendwie in einer Hausarztpraxis arbeitest, wie willst du das machen? Du hast ja Patienten, die kommen fünfmal die Woche und du hast andere, die kommen alle 5 Jahre.
Das geht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, Geld.
Vielleicht müssen die auch mehr diese Button, kennst du die aus dem Einkaufszentrum oder so bei Ikea oder so, wo du manchmal, wie fandest du dein Einkaufserlebnis und dann so happy und nicht so happy, vielleicht muss man das mehr einführen. Leute, so gut, nach jedem Besuch zu draufdrücken.
Ich weiß nicht, Vanessa, ich glaube, wir romantisieren hier gerade Bereiche, weil zum Beispiel auch im Kindergarten haben die müssen ja auch Geld verdienen.
Ja, natürlich.
Und auch in der im Sinne von, du kannst es am Ende immer irgendwie an Revenue knüpfen.
Du kannst es immer messen, 100%. Aber das ist ja auch wieder, ich glaube, da ist auch wieder der Unterschied auch, also wenn du mal zum Beispiel auch denkst, so unser Krankenhaussystem, weil es ja auch privatisiert ist in vielen Bereichen, warum die auch so strugglen, weil alles so zack, 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 weil alles abgerechnet wird und so. Also es ist ja gar nicht so romantisch. Es wird ja schon krass, auch in diesen sozialen Bereichen, wo ich das jetzt zum Beispiel mit rein sehe, wird ja schon krass nach diesem Leistungsdruck gemacht. Aber es hängt immer mehr einfach an externen Faktoren, die nicht in der Excel-Tabelle sind. Am Ende schon, aber...
Ich weiß gar nicht, was du meinst gerade. Ich bin irgendwie lost. Ich sage einfach nur ja, aber ich bin mir echt nicht sicher, was dein Punkt ist. Weil irgendwie sind wir jetzt von... Die Arbeit einer Kindergärtnerin ist es, dass die Kinder happy sind.
Mein Punkt ist...
Doch, dass alles Revenue ist.
Mein Punkt ist, ich verstehe, warum in den sozialen Bereichen das nicht so willkommen ist oder gern gesehen ist, was diese Bewertung angeht. Das war ja dein ursprünglicher Punkt.
Nee, aber nicht soziale Bereiche, sondern Leute, die quasi aus den sozialen Bereichen kommen, die zum Beispiel auch Soziologie studieren und quasi diesen anderen...
Ach so. Ja. Okay. Ich dachte, Leute, die in den sozialen Bereichen arbeiten, finden dieses Leistungsgetriebene und dieses Bewertungsding grundsätzlich beschissener als Leute, die in der Wirtschaft arbeiten.
Die eher leistungsgetrieben denken und die anderen Leute, die eher quasi... sozialer denken.
Okay, und ich habe das auf Bereich runtergebrochen.
Nee, siehst du, du bist einfach ein Leistungsmensch, der also in Wirtschaftszweigen
wir
denkt.
Wir müssen jetzt hier die Bereiche analysieren.
Und ich bin die ganze Zeit so, okay, wo will sie jetzt drauf hinaus?
Und dann war mein Punkt, dass du es ja in den sozialen Bereichen, hängt es ja immer von der Peer Group ab.
Ja, nee, aber ich meine einfach so quasi lebenseinstellungsmäßig.
Ach so. Okay, ich habe das wieder zu sehr, ja.
Aber ja. Ist okay.
War es okay. Let's break it down. So. Wie können wir Kindergärtnerinnen in Zukunft bewerten?
Buttons. Wir brauchen Buttons. Und ich glaube, mit diesem Aufruf nach Buttons können wir diese Folge auch beenden. Ach so. Also, falls es irgendwelche Kommentare zu dieser Folge gibt, bitte schreibt uns. Ich bin sehr gespannt, wie ihr so unsere Leistung bewertet, unsere Hard Skills und Soft Skills hier.
Ja, und falls irgendein TV-Sender, die auch öfters mal so Umfragen mit Kindern machen, das mal in einem Kindergarten machen möchten, ich fände das eine gute Idee.
Ich sehe schon die Teams in Kindergärten.
So, und damit beenden wir diese Folge. Schön war's.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.